In der Schmerzbehandlung geht man von 30% aus, das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% für mich erreicht.
Also es hat etwas gedauert, bis ich die richtige Dosierung ausgetüftelt habe, aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann konzentriert lernen konnte, also vor allem ohne Schmerzen.
Da muss ich mich vor 5 Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen und das ist kein Leben.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabisversorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast. Er heißt Benjamin und ist 36 Jahre alt. In dieser Folge werde ich nicht die Erkrankung von Benjamin erklären, das macht er am besten selber. Ich möchte Benjamin einfach nur beschreiben. Vor mir sitzt ein Mann mit leicht graumeliertem Haar und einem Kinnbart. Er hat warme, braune Augen, die mich leicht verschmitzt und mit einer positiven Ausstrahlung anblicken. Er sieht sehr sportlich und trainiert aus und man kann es sich überhaupt nicht vorstellen, dass er mit 12 Jahren halbseitig gelähmt war und weder richtig sehen konnte, noch gesprochene Wörter verstehen konnte und vieles andere mehr einfach nicht mehr eigenständig machen konnte. Aber jetzt zu Benjamin. Ja, hallo und herzlich willkommen, Benjamin. Schön, dass du mein Gast bist beim VCA-Hanfgespräch. Magst du dich einmal selber vorstellen?
Ja, hallo Christiane. Ich bin Benjamin. Ich freue mich auch, bei dir zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, ich bin Benjamin Brüning. Ich komme aus dem hohen Norden, Niedersachsen. So, Hemmoor nennt sich das kleine Dörfchen. Wir haben Würfen Tauben, die du kennst. Und ansonsten, bin Cannabis-Patient.
Das ist ja auch der Grund, warum wir uns hier heute unterhalten, weil du hast eine Krankheitsgeschichte, eine lange Krankheitsgeschichte. Denn bei dir wurde ja im Alter von 12 Jahren ein Hirntumor festgestellt. Wie kam es denn damals zu dieser Diagnose?
Ja, das ist ein bisschen komplexer, weil das fing eigentlich deutlich vor der Diagnose an. Ich kann dir ungefähr sagen, wann das so losging, wann ich erste Veränderungen merkte. Das ging in der 3. Klasse los, also mit 9 Jahren. Da merkte ich schon leichte Koordinationsschwierigkeiten, aber man hat ja über nichts nachgedacht mit meinem Kind. So, und das wurde immer schlimmer. Bin natürlich regelmäßig dann auch beim Arzt gewesen, weil ne, man hat sich immer nur angehört, das ist die Psyche und man will ja noch nicht zur Schule, man stellt sich nur an. Und es ging so lange so weit, bis ich irgendwann bei einer Heilpraktikerin war und die zu meinen Eltern klipp und klar sagte, ihr Sohn muss unbedingt zu einem Hirnscan.
Aber ein Arzt hätte es nicht festgestellt?
Nein.
Ach, okay.
Das war eine Heilpraktikerin, das ist erschreckend.
Ja, das ist tatsächlich
erschreckend. Und dann bin ich dahin und dann hieß es in die CT. Dann habe ich das Kontrastmittel gekriegt und habe mich dann, das lief 2 Minuten, habe ich mich direkt übergeben in der CT. Und da wurde es schon direkt hektisch. So, weil die haben mich dann kurzerhand dann natürlich rausgeholt. Und dann sagten die sofort ins CCT, weil wir können nicht genau beobachten, was da ist, aber wir müssen das jetzt weiter gucken. Weil das war 99, da war ja MRT halt noch nicht so da.
Richtig.
Ja, und dann hieß es sofort ins Krankenhaus, umgehend. Sachen packen, los. Und dann ab ins UKE, da wurde ich dann wieder nochmal durchgecheckt und mit dem gleichen Ergebnis, dann dauerte das eine Zeit, wo ich auf dem Zimmer war und dann kam die Diagnose, ja, komm mal mit Benjamin, wir müssen dir jetzt ein paar Dinge erklären. Und dann haben die mir erzählt, bei dem, was du da hast, hast du maximal eine 30%ige Überlebenschance und dass du, wenn du was überlebst, je wieder was können, wärst du nahezu bei null.
Das haben die dir, ich meine, da warst du 12 warst du. Und da haben die, Gottes Willen, das muss ja...
So ernst war das halt auch.
Aber das muss ja furchtbar für dich gewesen sein, das so zu hören. Das konntest du ja gar nicht verarbeiten, denke ich mir.
Ja, das denkt man, ne? Aber ich war nahezu ja tot.
Ja, ja.
An dem Zeitpunkt. Also ich habe ja da schon 2 Wochen lang nur noch auf dem Sofa gelegen und konnte gar nichts mehr. Ich konnte ja nicht mal mehr aufstehen. So weit war das ja. Das war ja mein letzter Kraftakt, dass ich noch zu dieser Heilpraktikerin hingekommen bin. So, und wie gesagt, und dann ging das halt eben los, dann haben die das zu mir gesagt. Ja, und dann, dass die jetzt sich erstmal weiter beraten müssen und ja, dass das jetzt dann folgen wird, dass die mich wahrscheinlich am Montag operieren werden. Das wäre der 8.2. Wir reden jetzt gerade hier vom 3.2., den Mittwoch. Ich bin ins Krankenhaus gekommen. Und am Montag sollte das dann stattfinden. Und am Freitag kam dann das Ergebnis der Professoren, die sich entschieden haben, wie das weitergehen soll. Die haben dann gesagt, das ist so heftig und so groß, dass wir nicht wissen, ob es innerhalb von diesen 3 Tagen es sich so weit verästelt, dass wir nichts mehr tun können. Und wir wissen nicht, wie lange das dauert, weil so eine OP gab es halt noch nicht in dem Sinne. Wir operieren dich am Samstag, weil wir wissen, wir können das am Montag nicht garantieren.
Also keine Zeitverzögerung sofort.
Korrekt, Not-OP. Und dann, ja, wie gesagt, eine Nacht geschlafen und 9 Uhr morgens ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Da kam der Narkotiseur. Dann kommen noch so 2, 3 Bruchstücke, wie ich in den Krankenwagen. Da habe ich noch einmal kurz die Augen aufgemacht, wie ich da reingeschoben wurde, weil das war ja früher noch Einzelgebäude, das ist ja nicht wie heute.
Ja, genau.
Und dann bist du halt dann darüber gefahren worden. Und dann erinnere ich mich noch einmal kurz, wie die OP-Türen aufgingen. Und ab da ist es dann vorbei. Ja, aber da hat das ja leider nicht mehr geendet, dass ein praktisch nahezu sterbender Körper gerade eine der schwersten OPs dann durchgemacht hat. Dann kam der 8.2., wo ich eigentlich ja hätte operiert werden sollen. Und dann kam das Ergebnis, ja, Hirnblutung. So, direkt wieder in die OP.
Also praktisch direkt nach der OP, also nach der Entfernung des Tumors, gab es dann noch eine Hirnblutung und weitere Operationen. Dass das überhaupt ein Körper aushalten kann, ist, ich meine, wenn ich sehe dich jetzt ja, wenn man dich so sieht, bist ein toller Mann, der da sitzt, im vollen Saft sozusagen.
Danke.
Ja, unvorstellbar. Also wirklich unvorstellbar. Kannst du dich denn erinnern, als du dann nach der 2. OP wieder wach geworden bist? Hast du da irgendwelche Erinnerungen überhaupt dann an diese Zeit?
Also ja, habe ich. Es gibt einen ganz kurzen Moment zwischen den OPs. Da habe ich irgendwie auf Intensiv gelegen. Da habe ich einmal kurz die Augen aufgemacht. Mehr weiß ich davon überhaupt nicht. Und dann das Nächste, woran ich mich reell erinnere, als es denn, weil das war so heftig. Ich habe die ersten 1,5 Wochen gar nichts mitgekriegt. Gar nichts. Und deswegen ist es auch erstaunlich, dass ich in 2,5 Wochen aus dem Krankenhaus raus war.
Nach 2,5 Wochen warst du wieder entlassen aus dem Krankenhaus?
War ich in der Reha.
Ach, okay.
Zumindest laut Unterlagen und dem, was ich erlebt habe.
Ja, okay. Aber an diesen Übergang kannst du dich gar nicht erinnern, dass Entlassung, Reha oder...
Ja. 1 Woche kann ich mich erinnern, so, weil ich konnte ja gar nichts. Wir müssen jetzt mal darüber reden, ich konnte wirklich gar nichts mehr. Also linksseitig gelähmt, ich konnte ja nicht mehr gucken, ich konnte nicht mehr sprechen, ich habe nicht verstanden, was erzählt wurde, nichts. So, und das unterschätzt man bei Hirnerkrankungen oder Schädigungen in jeglicher Form, weil alles landet beim Gleichen, ist es unwiederbringlich. Das darf man ja nicht vergessen. Das wächst ja nicht nach, das heilt nicht, nix. Dann aber erinnere ich mich als Erstes daran, wie sie mir hier hinten, war mein ganzer Hinterkopf, wurde ja aufgeschnitten. Das war ja klein und Stammhirn, oder hauptsächlich Stammhirn eigentlich. Und wie sie mir hier das Pflaster entfernt haben, das ist das Erste, weil das ist ja ungefähr eine Woche, bevor dann nachher die Nähte, oder eine halbe Woche, bevor die Nähte dann entfernt wurden, wurde das hier gemacht. Hier hatte ich ja noch den Schlauch drin. Daran erinnere ich mich sogar im Wachenzustand und sogar im Wachenzustand wieder rausgezogen wurde.
Also das möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil man kennt das ja vielleicht, wenn man schon mal eine OP hatte, gibt es ja diese Wundschläuche auch. Das war bei dir natürlich auch ein Schlauch zur Entlastung, nur für Nachblutung. Und allein das schon, wenn das irgendwo aus dem Bauch wurde, so rausgezogen, allein das ist grauenhaft. Aber ich möchte mir das nicht vorstellen, wie das ist, wenn das am Kopf passiert. Das muss die Hölle sein, weil alles, was mit dem Kopf zusammenhängt, ist ja eh immer schon besonders schmerzhaft und besonders furchtbar. Auch deine Eltern, das möchte ich mir gar nicht ausmalen, was deine Eltern da irgendwo, was für Angst die gehabt haben müssen.
Als wir von der Radiologie kamen, da in Stade damals, bevor es nach Eppendorf ging, und wir im Auto waren, haben die natürlich nur geheult. Die waren völlig fertig. Meine Antwort darauf war, ich gehe da rein, ich komme da raus, lass mich operieren und es geht mir wieder gut. Und da habe ich bis zum Ende dran festgehalten.
Aber gut, dass es so war und gut, dass du da irgendwo tatsächlich noch so jung warst und gedacht hast, das wird alles wieder. Man, das kann mir eigentlich gar nicht schief gehen.
100%.
So, ne? je älter man wird, umso weniger glaubt man ja an solche Dinge. Aber das war natürlich der Vorteil, ne? Tatsächlich. Dein junges Alter noch. Und wie ging es dann weiter? Du warst also in der Reha. Wie wurdest du da therapiert in der Reha?
Ja, so ziemlich. Also ich war in Geesthacht damals in der Reha. Die gibt's leider nicht mehr. Die war damals aber echt nicht schlecht. Über Mobilisierung, also wie gesagt, wir reden hier über eine Lähmung komplett linksseitig. Heute kann mir keiner erklären, wie ich das auf dieses Level, wie es ist, gebracht habe. Aber die waren auf jeden Fall mit dran schuld, dass das heute so ist, wie es ist. Sagen wir mal so. Nein, es ist echt viel KG gewesen. Es ist Ergotherapie, Physiotherapie, spezielle Physiotherapie. Es war Logopädie, es war Schwimmen, es war alles, was du dir...
Das volle Programm.
Ja, und das ist ja nur das Harmlose davon, weil das kann jeder, sage ich mal, weil das kann man. Das Thema ist, wenn du lernen musst, weil das weg ist, weil ich konnte mir nichts mehr merken, es ging ja gar nichts mehr. Und das alles wieder zu lernen, wie das funktioniert, wie es auch bleibt und so, und es ist bis heute Lernen. Jeden Tag.
Ja, das glaube ich.
Und ich muss es auch alles jeden Tag anwenden, weil sonst würde ich genauso da liegen.
Ja.
Direkt nach der OP.
Ja, ständiges Training. Ne? Das ist wichtig. Also man muss das Gehirn immer wieder trainieren. Ne? Also
du hast ja das Problem, das Stammhirn, gerade das Stammhirn, irgendwie an einem Punkt, das hat ja im Prinzip jedes Lebewesen. Also jedes Tier hat ein Stammhirn, weil da die elementaren Funktionen ablaufen. Wenn das fehlt, es gibt kein Zentrum, was das ersetzt. Bei mir wird es irgendwie ersetzt. Es ist ja auch vegetatives Nervensystem, was weiß ich. Das sind ja die Bereiche, die da ablaufen. Und da wird's halt echt interessant. Warum funktioniert das bei mir? Weil ist ja nicht mehr da. Deswegen, für mich ist das Schwierigste an dieser Situation, dass es keinen Menschen gibt, der es mir erklären kann. Der Einzige, der immer gefragt wird, ob er es erklären kann, bin ich.
Ja, klar.
Ich gehe zu Professoren, die fragen mich.
Ist ja irre. Da müssen ja irgendwelche anderen Hirnregionen oder wie auch immer diese Aufgaben mit übernommen haben. Ne? Also wahnsinnig. Aber wie gut, dass es so ist. Also wie toll. Und es ist natürlich dir selber zu verdanken, weil du einfach wirklich da so konsequent mit deiner Therapie umgegangen bist und bis heute noch immer konsequent dran bist. Und das nenne ich mal Eigenverantwortung übernehmen. Das ist ja das, was bei vielen Patienten leider oft fehlt. Ne? Die gehen dann oft zum Arzt und sagen, mach weg, wollen aber keine Eigenverantwortung übernehmen. Und da bist du wirklich ein ganz leuchtendes Beispiel. Also mal ganz abgesehen davon, wie schwer diese Erkrankung ist und war.
Ich danke dir. Ich muss das aber ein bisschen einschränken. Ich habe ein bisschen Glück, dass ein paar Sachen bei mir ganz fröhlich ablaufen, nämlich dass meine Intelligenz dadurch recht hoch ist. Das ist eine Nebenwirkung davon, die ist aber natürlich recht positiv. Ich kann mich halt noch artikulieren, nach all dem. Das ist, ich sehe immer das Problem, die meisten können das eben nicht mehr und die werden echt schlecht behandelt.
Gut, was für ein glücklicher Umstand, dass es dir zumindest so ergangen ist.
Aber deswegen kämpfe ich dafür, dass das anderen Beruf so geht.
Absolut. Also das finde ich sehr, sehr gut und da werde ich dich auch immer dabei unterstützen.
Danke, ich dich übrigens auch.
Sehr schön. Ich weiß ja nun, dass du auch sehr starke Schmerzen hattest. Was hast du denn gegen diese starken Schmerzen bekommen? Und waren das jetzt Kopfschmerzen hauptsächlich? Oder wo waren deine Schmerzen gelagert? Was waren das für Schmerzen?
Es ist echt, also ich habe mir da lange im Kopf drüber gemacht. Also, weil wenn ich jetzt das nur auf die Kopfschmerzen beziehe, klar, ich hatte die schon nahezu mein ganzes Leben, würde ich jetzt sagen. So, das heißt, ich hatte eigentlich immer einen recht hohen Schmerzpegel an sich schon, auch was Kopfschmerzen angeht, gerade da. Heißt natürlich nach der OP, ich wurde abgeschossen bis zum geht nicht mehr. Und frag mich nicht, was ich da hatte, weil, ne, das war da die Zeit, da kann ich dir das jetzt nicht so beantworten. Das hörte irgendwann 2 Monate natürlich nach Reha war dann auf, also 2,5 Monate, da war ich dann medikamentenfrei, kann man sagen. Ich hatte meine Kopfschmerzen, es ging aber. Ich habe es ausgehalten, habe es gemacht, weil ich kann es auch nicht anders erklären. Es ist heutzutage natürlich eine dumme Aktion, aber man muss bedenken, ich war damals 12 und danach auch noch Kind und so. Ich hatte Angst, wenn ich darüber rede, dass es ja noch so schlimm ist und dass es mir so blöd geht, dass ich dann wieder in diese OP komme.
Ja, da hast du lieber nichts gesagt und es ausgehalten, ne?
Und ich sage dir ganz ehrlich, ich würde diese OP auch heute nicht noch machen.
Deswegen ist immer gut, dass man nie vorher weiß, was auf einen zukommt, ne? Weil sonst...
Eben. Also ich will da niemanden den Mut nehmen, wirklich nicht. weil natürlich, ich habe auch nur tolle Sachen erlebt in diesen Jahren und alles. Und ich habe extrem viel erreicht, wirklich. Aber muss ich, das ist ja leider mein Lebenslauf, gibt das leider her. Trotzdem bin ich wieder am gleichen Punkt. Alles, was ich mir erarbeitet habe, ist wieder vorbei.
Wie ging es denn weiter? Also du hast dich ins Leben zurückgekämpft. Wie ging es weiter mit Schule oder Ausbildung? Oder so, du warst ja noch ganz jung. Also du warst ja noch mitten in der Schule sozusagen und fielst da jetzt komplett raus. Wie bist du da weiter vorgegangen?
Es ist halt ja so gewesen, dass ich, wie gesagt, auch dann Lerntraining und sowas hatte in der Reha. Und da gibt es halt verschiedene Stufen, Förderschule erst und sowas. Also erstmal mit der Vorstufe überhaupt merken können, dann Förderstufe, dann nachher Realschulniveau, weil ich ja Realschüler war. Das habe ich damals ganz gut wieder hingekriegt. Also alles nach unendlicher Anstrengung und ich bin halt direkt, und das ist erschütternd, nach 5 Monaten war ich wieder in der Realschule, habe nur die Klasse überholt. Ja.
Da wahnsinnig. Also da warst du auch schon, die Lähmung hattest du auch, war auch schon wieder, also konntest dich wieder bewegen, das war weg.
So weit weg.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also da ziehe ich aber meinen Hut. Das, ich hatte nicht gedacht, dass du so schnell wieder in der Schule warst.
Ich meine, die Schule fängt im Juli wieder an. Und wie gesagt, da war ich, beim ersten Schultag war ich wieder da.
Erstaunlich.
Danke.
Und hast die Klasse dann wiederholt und kamst auch mit? Das klappte auch alles?
Ich hatte ein recht durchschnittliches Zeugnis, aber ja.
Aber ja, trotzdem erstaunlich. Ich meine, dafür, dass du dir nichts merken konntest, nichts mehr konntest, ist das noch wahnsinnig. Also
da darf ich mal kurz reinbringen, was noch viel wahnsinniger war, ist, dass ich seitdem praktisch nicht mehr lernen musste. Das meinte ich damit. Nebenwirkung.
Ja, also toll, wirklich toll. Und dann, du hast so eine Ausbildung dann gemacht oder was hast du dann gemacht nach dem Realschulabschluss?
Ich mach's mal so, es ist recht schwierig, weil mir viele Hürden in den Weg gelegt worden sind. Das war ja so, ich war 2,5 Wochen aus der Reha raus, als ich in die Schule kam. Und da ging's ja schon los, dass der Sportlehrer mich vor der ganzen Klasse fertig gemacht hat, was mir dann einfällt, keinen Sportunterricht mehr zu machen.
Ach, das glaube ich schon nicht.
Kein Witz, ist so passiert.
Ja.
Vor der ganzen Klasse. Und dementsprechend hat sich natürlich einen recht schlechten Ruf dann überall irgendwann, dass sich an mich nur einstellt. Ja, so versauen einem Menschen das Leben, die eigentlich meines Erachtens nach niemals in so einem Job mehr arbeiten dürften. Aber das ist ein anderes Thema.
Das nennt sich mangelnde Empathie, würde ich mal sagen, ne? Also.
Ja.
Hast aber den Abschluss ja gemacht, den Realschulabschluss, und hast dann eine Ausbildung begonnen. Und was hast du gemacht?
Ja, als erstes habe ich in der Verwaltung angefangen, eine Ausbildung, wo ich auf genau das gleiche Phänomen gestoßen bin. Ich soll mich mal nicht so anstellen und was hätte ich denn und bla und peng und pups. Und dann wurde ich mal durch die Stadt gejagt tagelang. Ich sollte überall Zettel verteilen, weil man über die entschiedene Post bemühen wollen und all sowas, schön zu Fuß. Das hat natürlich irgendwann dazu geführt, dass ich körperlich natürlich wieder völlig kaputt war und dass ich das nicht zu Ende gemacht habe. Ja, dann gab es noch so 2 Stationen, wo das dann auch so war. Und dann bin ich nach Schleswig-Holstein gegangen. Und das war dann aber an einem Berufsbildungswerk, wo ich halt meinen technischen Zeichner für Maschinen- und Anlagentechnik gelernt habe. Habe ich auch durchgezogen, ist 3,5-jährige Ausbildung.
Super.
Ja, leider nicht ganz so super, wäre ich ein besserer gewesen noch. In Schleswig-Holstein hätte ich wenigstens noch mein Stipendium gekriegt. So war ich leider nur der 2.
Aber Wahnsinn. Ich staune immer mehr, wirklich. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Geh mal davon aus, du bist arbeitsfähig, beziehungsweise hast du bestimmt gearbeitet. Was hast du denn gemacht?
Ja, also als ich aus der Realschule, also ich habe ja schon erklärt, ich kam aus der Realschule, habe technischer Zeichner und so, ne? Und nachdem ich dann meine Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich bei einer Firma angefangen in Buxtehude, die Röhranlagen baut für Nahrungsmittelindustrie und Pharmaindustrie. Also schon spezialisiert. So, dementsprechend, ich habe natürlich Neukonstruktion gemacht, also Prototypenbau. War halt ein großer Teil. Serienkonstruktion, Einkauf, dies, das, jenes. Also kleine Firma, man hat halt alles mal gemacht. Auch alles mal länger und so. War ein ganz interessantes Thema, hat auch wirklich Spaß gemacht. Aber ja, es war nicht das, wo ich nachher raus wollte. Da habe ich mir natürlich einen Kopf gemacht. Ich hatte meine Jahre voll, ich hätte studieren können. Ich habe ja den Vorteil, in Niedersachsen mache ich so und so lange meine Arbeit, kann ich voll studieren gehen. Aber also den Status habe ich, ich kann studieren gehen. Hab mir aber echt den Kopf gemacht, ist es das jetzt noch wert? Weil ich war ja auch nicht mehr jung. Und dann, ja, habe ich umgewechselt auf IT-Unternehmensberatung. Und dann war ich unterwegs, so in Großbanken in Deutschland und sowas. Großbanken, öffentliche Träger, Kliniken. Also es war IT-Security in dem Sinne, also Identity und Access Management und Data Access Governance.
Also ein sehr verantwortungsvoller Beruf. Und hast du da voll deine 40 Stunden gemacht oder wie?
Ich sag mal andersrum, 40 Stunden arbeitet man in dem Beruf nicht.
Ah, sehr gut, okay.
Da arbeitet man deutlich mehr. Gerade wenn es in Projektarbeit bei IT, also ein Partner von mir war damals, oder für die ich gearbeitet habe, war RSA. Die sind in Amerika, ist eine der besten Verschlüsselungsfirmen der Welt. Und das heißt, du hast natürlich die in Amerika sitzen, musst mit denen dann irgendwie mal gucken, dass du spät Nachmittag abends telefonierst, hast einen ganzen Tag Kunden in Deutschland und hast dann schön vor der Arbeit im Prinzip Indien Support. Das waren ganz andere Tage. Aber gut, der Verdienst läuft da auch in eine ganz andere Richtung natürlich, ne? Ist klar. Aber leider nur anderthalb Jahre. Und dann hatte ich den Hirninfarkt. Dann war das vorbei.
Ja. Wir wollen ja über Cannabis reden. Und du hast ja gleich am Anfang gesagt, du bist Cannabis-Patient. Deswegen unterhalten wir uns. Wie bist du denn dann zu der Therapie mit Cannabis gekommen? Und warum? Wenn du hast ja eigentlich gar nichts genommen und du hast die Zähne zusammengebissen, du hast alles durchgezogen. Wie kam es dazu?
Ich habe das zwar alles getan. Ich sage dir auch schon mal von Anfang an gleich das Alter. Es war 18, das erste Mal, dass ich damit in Kontakt gekommen bin. Und es war durch Freunde. War eigentlich ein reiner Zufall. Die meinten, ja, musst du nur probieren. Die hatten natürlich andere Gründe als ich. Aber ich weiß halt auch, durch welche Hölle ich in diesen Jahren gegangen bin davor. Und als ich dann das erste Mal Cannabis zu mir genommen habe, da wurde es wirklich interessant. Es war, als wenn eine Blume aufgeht. So kannst du dir das vorstellen, wie eine Explosion im Gehirn. Auf einmal so, bing. Und jetzt zeigen wir dir nochmal wieder, was du für Bereiche so hast. War der Wahnsinn. Also es war, als wenn sich so ein Schleier lüftet und ich merkte, wie die Koordination besser wurde. Ich merkte, also ich kann es gar nicht alles beschreiben, Konzentration ist besser geworden. Also wenn ich über längere Zeiten, so wie jetzt zum Beispiel, im Moment auch gerade, ne, ist nun mal so, geht's so besser als anders.
Ja, natürlich. Ja, ist ja klar. Es war eine richtige Bewusstseinserweiterung praktisch dadurch. Weil genau das Gegenteil, was man ja so, wenn man kifft, dann will man sich ja so ein bisschen, ja, relaxen und entspannen und will seinen Rausch genießen. Und bei dir ist es halt genau anders, sondern bei dir war es eine Bewusstseinserweiterung und auf einmal wurde dir eine ganz andere Welt eröffnet. Und sehr schön, wie du das beschreibst, als wenn eine Blume aufgeht. Total schönes Bild, hatte ich sofort vor Augen, sehr schön. Ja, witzigerweise ist es tatsächlich so, dass viele Patienten das erstmal im Freizeitkonsum ausprobiert haben, festgestellt haben, mein Gott, wahnsinnig, das hilft mir therapeutisch. Die anderen, die sind fröhlich entspannt und haben ihr High. Bei mir bewirkt es was ganz anderes. Ich fühle mich einfach viel besser und ich kann mich besser konzentrieren. Bist du dann zum Arzt gegangen und hast ihm davon berichtet oder wie ging das dann weiter?
Naja, also meine Eltern waren beide beim Staat, dementsprechend beide nicht für sowas. Sehr schwierig dementsprechend, also ich habe da gar nicht drüber gesprochen. Im Freundeskreis, wenn man darüber gesprochen hat, dieses, ja, ach Quatsch, du machst das doch nur wie wir und bla und peng. Ja, war leider nicht der Fall, aber das wird bis heute eigentlich nicht wirklich begriffen. Da sind wir auch beim Punkt der Stigmatisierung.
Genau. Das heißt also, du hast praktisch dich erstmal so versorgt, weil du hast jetzt gar nicht erst einen Arzt aufgesucht, sondern hast dich erstmal so versorgt. Kannst du mir ganz kurz mal sagen, über welches Jahr sprechen wir hier?
2004 muss das gewesen sein.
2004, okay, das war natürlich auch noch lange, lange bevor es überhaupt zu dem Cannabis als Medizingesetz gekommen ist. Das heißt, da waren Ärzte natürlich auch gar nicht offen für ein Gespräch über Medizinalcannabis. Das war ja...
Ja, also es gab eigentlich zwei Faktoren, die dazu gespielt haben, warum ich da sowieso nie so einen Aufwand drum gemacht habe. Punkt eins, ich wusste, wie gut es mir geht dafür das, was ich hatte. Und ich fand, dass es da Menschen gibt, die deutlich schlechter dran sind als ich, weswegen ich das nie als wirklich so wichtig gesehen habe. Und andersrum natürlich, du hast vollkommen recht. Also wir sehen ja heute schon, dass sie sich beschweren mit 18 und wir sollen ja theoretisch gerade vor der Legalisierung stehen. Das hätte ich da mit 18 niemals gekriegt, nie im Leben.
Nee, das denke ich auch nicht. Also insofern warst du einfach darauf angewiesen, dich irgendwo anderweitig zu versorgen, um dich dann selber zu therapieren.
Genau.
Wie sieht das denn heute aus? Also beziehungsweise seit 2017 hast du, als das Cannabis als Medizingesetz kam, hast du dann gesagt, so jetzt suche ich mal bei meinem Arzt? Oder hast du gesagt, nee, also...
Hätte man denken können, ne? Aber nee, so lief's leider nicht. Aber es ging mir ab 2017, deswegen, ich will da jetzt nicht vorgreifen, aber da ging's mir ja nochmal deutlich schlechter. Und
okay.
Daraufhin, wo dann der Kopfschmerz wirklich unaushaltbar wurde, da habe ich dann gesagt, so, jetzt ist das Gesetz raus. Das war Dezember 2018 übrigens. Halt, die sagen wir, da fing das mit dem Gericht und alles das erste Mal. So, und da habe ich damit angefangen. Und es ist halt dann abgelehnt worden, einen Neuantrag gestellt mit einem besseren Anwalt. Dann wurde es jetzt im August mir für 4 Monate befristet bewilligt. Und jetzt habe ich es halt nicht mehr.
Okay, das war beschränkt und das geht auch nicht weiter. Du müsstest jetzt praktisch wieder von vorne anfangen.
Also es ist jetzt schon wieder vor Gericht, natürlich Einspruch und alles. Wir warten ja auch auf das GBA-Urteil. Das ist ja auch das Problem.
Sag mal, du sagtest, es ging dir da schon wieder deutlich schlechter. Was ist da passiert? Warum ging es dir da wieder schlechter?
Medizinisch gesehen ist es halt ein Hirninfarkt gewesen. Also mir ist halt ein Teil des Gehirns abgestorben.
Deswegen auch diese starken Kopfschmerzen, die du dann bekommen hast.
Korrekt.
Aha.
Also gehe ich von aus, weil mir sagt ja jeder, es ist Psyche. Ich hätte ja nichts.
Und ist da dann nochmal was gemacht worden? Also operativ oder therapeutisch irgendwas mit?
Nee, also es ist nichts gemacht worden, weil das ist bei einer Routinekontrolle rausgekommen. Das hätte schon 2 Jahre alt sein können, theoretisch.
Ah, okay. Du hast ja noch eine andere Diagnose, glaube ich, wenn ich mich erinnere, bekommen. Magst du darüber was erzählen, über diese andere Diagnose, die du noch bekommen hast?
Das ist praktisch dieser Hirninfarkt. Und der wurde ausgelöst, weil dann werden ja Tests gemacht. Warum ist das im Gehirn abgestorben? Wurde ich natürlich direkt zum Kardiologen überwiesen. Und der Kardiologe hat natürlich direkt gesagt, ja gut, müssen wir mal gucken. Dann hat er erst das Oberflächliche gemacht und hat gesagt, ja, ist nichts. Aber da ja nur ein Hirninfarkt aufgetreten ist, müssen wir halt gucken, machen wir nochmal invasive. Und da ist bei rausgekommen, ich habe ein Loch zwischen den Herzkammern. Foramen ovale nennt sich sowas.
Und das hast du wahrscheinlich schon von Geburt an.
Korrekt.
Ja. Und das ist nicht erkannt worden damals?
Nee, weil es seitlich nicht. Das siehst du nur, wenn du es invasive machst.
Ah, okay.
So, und das Problem an der Situation ist halt, das kann immer wieder auftreten. Also es ist jetzt nicht weg, so, weil jetzt hatte ich den und so, sondern ich könnte theoretisch jetzt umfallen und ist vorbei. Damit lebt man dann halt so. Dass es nochmal kommen wird, ist höchstwahrscheinlich. Das wird auch von diversen Ärzten auch knallhart angesprochen. Was willst du tun? Kannst du eigentlich nur eine Patientenverfügung machen und sagen, wisst ihr was, wenn ich da liege, ich habe keinen Bock mehr zu sein, danke.
Ja, klar. Jeden Tag genießen.
Ja, so ist
es. Ich denke, das tust du mit Sicherheit.
Also, ja, die letzten 5 Jahre immer wieder hocharbeiten von dem ganzen Mist.
Ja, natürlich, ganz klar. Und man kann operativ da jetzt nichts machen, also das Loch kann nicht geschlossen werden oder so, das wird praktisch dann nur direkt im Säuglingsalter dann, wie es üblich ist, wenn man es diagnostiziert, wird das ja mal dann gleich operativ behandelt.
Also es gibt durchaus da was, dass man da was machen kann. Das Problem ist aber, dass ich zu viele Impacts im Gehirn habe und meine Organe damit einfach zu sehr geschädigt sind.
Ja, ist das Risiko zu hoch. Ich verstehe das.
Genau, weil wir reden ja über Milliarden Neuronen, die bei mir wachsen.
Ja, natürlich gut. Anderes Thema, Stigmatisierung. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Wie reagiert denn dein Umfeld auf deine Therapie? Hast du das Gefühl, du wirst stigmatisiert oder wird es anerkannt?
Also interessanterweise muss ich sagen, ist es genau anders, als ich es erwartet habe. Weil ich habe ja im familiären Bereich, ich habe eine relativ sehr große Familie so drumherum.
Aha.
Habe ich eigentlich mit sehr viel Negativen gerechnet. Genau da kommt das überhaupt nicht, null.
Ach gut.
Aber was ich mir in Richtung Freundeskreis und so Menschen und so schon anhören musste. Und ich weiß gar nicht, ob ich da nicht sogar eher auf Stigmatisierung von Menschen mit Hirnschädigung gehen würde als auf Cannabis. Aber selbst in der Richtung hört man sich das alles an. Volle Kanüle. Alle sind schlauer als man selbst, man hat ja nichts, bla.
Ach, schrecklich. Das finde ich immer ganz schrecklich. Wenn Menschen, die das gar nicht nachempfinden können, dann immer schlaue Tipps geben, wie man sich darauf zu verhalten hätte oder was man doch tun soll. Oh Gott, das kann ich sehr gut verstehen. Ich kenne auch solche Menschen, die immer gerne gute Ratschläge geben. Aber wie schön, dass deine Familie so hinter dir steht. Das finde ich, ist doch das Wichtigste, dass die hinter dir steht und das wirklich befürwortet, dich da unterstützt. Ja, und Freunde, da muss man halt dann aussortieren.
Es passiert. Ist nicht so lange.
Genau. Das bringt das Leben so mit sich, dass man dann einige dann aussortieren muss. Und man muss immer die Freunde behalten, die einen gut tun. Das ist ganz wichtig. Ja, so sehe ich es auch. Absolut.
Definitiv.
Schön. Sag mal, hast du denn vielleicht einen Tipp oder einen Rat für Patienten, die sich für die Therapieform mit Cannabis interessieren?
100%ig. Aber im ersten Gedanken, wo ihr drüber nachdenkt, denkt über einen verdammt guten Anwalt nach. Das ist wirklich Schritt 1. Dann nehmt euren Arzt, beratet euch mit dem, der euch vertraut, der euch kennt, und dann besprecht es ganz in Ruhe mit ihm, erklärt ihm, dass ziemlich viel Mist und Stigmatisierung hier rumläuft, gerade auch in der Medizin. Das ist nämlich ein Unding, was da passiert. Und dann geht das von Anfang an zusammen den Weg. Und aber nicht alleine, nicht nur mit Arzt, nicht nur mit Anwalt, bringt beides nichts.
Ja, sei gut.
Und gebt nicht auf. Macht Druck auf Politiker, das könnt ihr aber nur tun, wenn ihr freundlich daran geht und wenn ihr das in ordentlichen Sätzen verpackt und seid konstruktiv dabei. Helft denen dabei, Ideen zu finden.
Schön, ganz toll. Ganz toll, Benjamin. Also ich werde dich da in jeglicher Form unterstützen, weil das ist ein toller Ansatz. War ein sehr, sehr schönes Statement. Sehr schön.
Ich danke dir, Christiane.
Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
Ich möchte noch ganz kurz auf das Thema Legalisierung zu sprechen kommen, weil das ist ja nun in allen Medien immer noch, ob es noch kommen wird, wie es kommen wird, weiß keiner, ist ja alles Glaskugelschau. Aber interessant ist eben, was hältst du denn als Cannabis-Patient von der Legalisierung und welche Chancen siehst du für Patienten, beziehungsweise welche Gefahren kann das Ganze bergen?
Ja, also ich beschäftige mich ja doch intensiv damit, weil ich bin auch seit einem Jahr halt aktiv im Weedmob ja aktiv und auf Twitter und alles. Ich würde das gerne aus ein paar Perspektiven eher betrachten. Also als Patient sage ich, es sind unglaubliche Möglichkeiten da drin. Und es wird noch die Medizin revolutionieren. In ihrer Grundbasis vielleicht sogar.
Aber da sprechen wir ja von Medizinalcannabis, ne? Also wirklich mit Verschreibung aus der Apotheke. Genau.
Mhm. So, dann reden wir jetzt über den normalen Recreational User. Unglaubliche Stigmatisierung, unglaubliche Lügen, die da verbreitet werden. Ein Unding. Also ich sag nur Arschkontrolle, Schuldige, aber das muss ich so erwähnen, weil es ist nun mal ein Thema. Es geht gar nicht, was da abgeht, was da mit Menschen passiert, wie unwürdig die behandelt werden. Das wird sich damit ändern. Das wird einen Riesenfortschritt in der Bevölkerung, denke ich mal, bringen. Aus Sicht der Industrie oder der Wirtschaft, wie auch immer, das ist unglaublich viel Geld, was da auf der Straße liegt. Unglaublich. Und es ist so, also nicht zu begreifen, dass das da liegen bleibt. Also ich denke, die Legalisierung hat eigentlich keine Nachteile, weil ganz im Ernst, ich habe da mit meiner Psychologin mal drüber gesprochen, weil wir auch dieses Thema hatten. Und sie sagte zu mir, ja, aber Herr Brüning, also ne, wir reden ja nun mal doch von Psychosen. Dann habe ich zu ihr gesagt, ich sehe es ein bisschen anders. Es triggert vielleicht die Psychosen, aber die Psychosen kommen nicht davon. Das dürfen Sie nicht vergessen. Seien Sie doch froh, dass die nicht völlig kaputt nachher zu Ihnen kommen, sondern in einem Stadium, wo man da noch gut was dran tun kann. Weil so sehe ich das nämlich eher. Wenn die Leute sich dann auf die Hilfe holen, was sie ja nun mal nicht tun, wenn sie kriminalisiert werden.
Ja, interessanter Ansatz. Also wir lassen uns überraschen, wie das Ganze aussehen wird. Wir sind gespannt weiterhin. Entscheidend ist, dass der Medizinalcannabis darunter nicht leiden darf, dass Patienten darunter nicht leiden dürfen, dass Kostenübernahmen nicht noch weiterhin erschwert werden, sondern eigentlich müssten Hürden abgebaut werden. Und der Medizinalcannabis muss nochmal auf stabilere gesetzliche Beine gestellt werden. Das ist entscheidend dafür, müssen wir natürlich auch weiterhin kämpfen, dass Patienten einfach geschützt werden.
Da hast du vollkommen recht. Schöne Worte.
Ja, genau. Welche Zukunft würdest du dir denn wünschen, wenn ich dich das fragen darf?
Das darfst du gerne. Und ich sage dir ganz ehrlich, das war für mich irgendwie schon so die schwerste Frage von allen.
Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Also ich habe mich jetzt auch schon fast gar nicht mehr getraut, dich das zu fragen, aber ich dachte,
das ist gut.
Ja, ich mach's jetzt einfach mal. Sag, was du denkst.
Für mich persönlich ist es halt, dass überhaupt einfach die Krankheiten dann auch anerkannt werden, weil auch da scheitert es oft dran. Und dass sie dann auch wirklich mal benannt werden, ja, Cannabis hilft da. Und nicht, ja, wir sind da irgendeine Forschungsgruppe, die noch nie mit Patienten zu tun hat, aber wir sind ja so toll. So, weil dann beschäftigt euch bitte mit Patienten. Und ich denke, das wird mit Cannabis kommen, weil worüber sollen die zurückgreifen? Wir sind lebende Studie.
Genau, ja. Ja, das, also die Fallberichte müssen auf jeden Fall gesehen werden, gehört werden. Deswegen auch dieser Podcast, dass das einfach in die Welt rausgeht und dass man versteht, welche Therapiemöglichkeit man hat mit Medizinalcannabis und wie wahnsinnig erfolgreich das sein kann. Ich staune auch jedes Mal immer wieder, wenn ich mit Patienten und Patientinnen spreche, ja, was für eine tolle Heilpflanze das ist.
Ist unglaublich.
Ja, schön. Benjamin, ich muss mich ganz doll bei dir bedanken. Das war ein sehr bewegendes, sehr schönes Gespräch. Danke, dass du uns einen Einblick gewährt hast in deine Krankheitsgeschichte, in deine Lebensgeschichte, in diese erfolgreiche Therapie mit Medizinalcannabis. Vielen, vielen Dank dafür.
Christiane, sehr, sehr gerne. Ich danke dir vor allem für das nette Gespräch, weil es war andersrum genauso nett.
Sehr schön, das freut mich. Das freut mich.
Kann ich wirklich nur zurückgeben. Ich unterstütze dich auch gerne weiter.
Sehr schön.
Also wir können gerne in Kontakt bleiben. Und ich würde gerne noch zwei Sachen zum Abschluss sagen, weil ich habe mir zwei Sachen extra aufgeschrieben, die ich finde, die ganz wichtig sind.
Ja, gerne.
Ich finde immer ganz schwierig, wenn man über Behinderte redet. Deswegen finde ich, es sollte da vielleicht mal ein Umdenken geben. Ich habe das mal aus dem netten Zitat, ich habe leider nicht mehr gefunden, wie der nette Mann hieß. Behindert bedeutet nicht, dass jemand behindert ist, sondern dass er durch die Gesellschaft behindert wird, an ihr teilzunehmen. Ich finde, das ist nämlich ein großes Problem, was noch in den Köpfen herrscht, was ich auch selber erlebe. Und ich habe ja durch Zufall gerade noch ein Zitat vor zwei Tagen gelesen, wo ich dachte, es passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Und das ist von Upton Bell Sinclair. Und es ist schon schwierig, einen Menschen dazu zu bringen, eine Sache zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er sie nicht versteht. Das sind nämlich zwei so Dinge, die da bei mir leider recht gut passen.
Ach toll. Mensch, vielen Dank für diese Schlusszitate. Sehr schön, dass du das auch nochmal gesagt hast. Auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, auf jeden Fall. Danke, Benjamin.
Danke.
Ich drück dir die Daumen für alles und wir bleiben im Kontakt. Tschüss, Benjamin.
Danke, tschüss, Christiane.
Ich fasse noch einmal zusammen. Mit 12 Jahren hatte Benjamin einen Hirntumor am Klein- und Stammhirn, der in einer Not-OP entfernt werden musste. 2 Tage danach hatte er dann eine Hirnblutung. Daraufhin wurde ihm ein Loch in den Schädel gebohrt, um eine Drainage zu legen, damit das angestaute Blut abfließen konnte. Danach konnte er nichts mehr selbst. Er war vollständig linksseitig gelähmt, hatte massive Probleme bei Koordination, Konzentration, Sprachverständnis und vieles mehr. Innerhalb von 5 Monaten hat er nahezu alle Fähigkeiten wiedererlangt. Was das für ein Kraftakt gewesen sein muss, das kann man sich wohl kaum vorstellen. Er konnte wieder in die 7. Realschulklasse zurück und seinen Abschluss machen. Nach seiner Tätigkeit als technischer Zeichner hat er nochmal umgesattelt zum Berater für IT-Security im Großbankensektor. Durch seinen Hirninfarkt konnte er diese Tätigkeit leider nur 1,5 Jahre ausüben. In Zukunft möchte Benjamin weiterhin politisch tätig sein und sich für Medizinalcannabis einsetzen. Er möchte Patienten helfen und unterstützen. Er möchte im Social-Media-Bereich arbeiten und als freiberuflicher IT-Spezialist. Einen Link zu seinem Instagram- und Twitter-Account werde ich in die Shownotes setzen. Auch in diesem Gespräch habe ich mal wieder festgestellt, Patienten sind keine Kiffer auf Rezept. Die nächste Folge wird ein Special und erscheint schon in einer Woche. Ich werde mich mit einem Apotheker über Medizinalcannabis im chronischen Schmerzbereich, in der Palliativmedizin und über spezielle Rezepturen unterhalten. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe für die Fehltage